Ich war am 9. November mit Freunden aus dem Neuen Forum. Wir saßen zusammen bis tief in die Nacht in der Redaktionsgruppe des Neuen Forums hier in Leipzig und haben die ersten Infoblätter vorbereitet, die ja dann im Wochenabstand erschienen sind. Und ich hatte zudem die Aufgabe, einen Buchverlag vorzubereiten, einen Buchverlag, also aus den Ideen des Neuen Forums heraus vorzubereiten. Also ich bin völlig erschossen an dem 9. November, dann irgendwann nach Mitternacht ins Bett gesunken und am nächsten Morgen im Verlag, wo ich damals gearbeitet habe, hörte ich Wahnsinn. Die Kolleginnen und Kollegen, die hatten also rote Augen vom Fernsehen gucken. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und Wahnsinn, das war ja sozusagen die Vokabel der Saison. Wahnsinn. Das habe ich überhaupt erst am nächsten Tag mitbekommen, was sich in dieser Nacht zugetragen hat.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
In dieser Folge soll es noch einmal um den 9. Oktober 1989 in Leipzig gehen. Denn das war einer der entscheidenden, wenn nicht der entscheidende Tag im Herbst 89.
An diesem Tag lag etwas in der Luft, wie alle sagen, die dabei waren. Keiner wusste, wie der Tag ausgehen wird. Der Staat bereitete sich auf den Abend vor, mit Polizisten, Soldaten und anderen Truppen, um den tausenden Montagsdemonstranten etwas entgegenzusetzen.
Und um noch einmal nachvollziehen zu können, was genau in der Luft lag und wie es am Ende doch friedlich ausgehen konnte, haben wir erstmals zwei Männer zusammengebracht.
Männer, die sich am 9. Oktober gegenüberstanden. Einer war bei den Kampfgruppen und einer war Demonstrant. Hans-Joachim Bobach und Rolf Sprink.
Wir sind die Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich und wünschen viel Spaß beim Hören.
Wir waren Feinde. Wir standen uns absolut oppositionell gegenüber, mussten damit rechnen, dass sie den Befehl kriegen, ob sie wollen oder nicht. Ich habe beobachtet, dass sie losschlagen und mit den Räumfahrzeugen vorne Schild und hinten Schild, dass sie uns sozusagen auseinanderquetschen oder zusammenquetschen oder was auch immer. Das war nicht zum Lachen. Dass wir uns heute so gegenüber sitzen können, ist also nochmal wie ein kleines Wunder.
Wir hatten großen Respekt vor diesem Interview. Vor allem haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob wir die beiden wirklich zusammenbringen können. Rolf Sprink, der damalige Demonstrant, sagte uns mit Herzklopfen für das Treffen zu, wie er uns erzählt. Hans-Joachim Bobach möchte nach 35 Jahren endlich etwas loswerden. Er will erzählen, wie es ihm damals ging, als seine Kampfgruppe am 9. Oktober an der Oper Leipzig aufmarschiert war.
Hallo, ich bin Rolf Sprink.
Hans-Joachim Bobach.
Ich freue mich, dass wir hier ein Date haben miteinander.
Genau.
Vor 35 Jahren war das ja eher was Kritisches, wo wir uns gegenüber gestanden haben.
Ne? Wie wir schon gedacht hatten. Als wir alarmiert wurden, hat er, als ich ihm sagte, das geht heute schief, hat er da gestanden, Pistolentasche. Heute wird die Sache entschieden. Und da war ich schon wieder nicht mehr sicher.
Also dann an dem 9. Oktober klopfte er auf seine Pistolentasche.
Er hat gesagt, das geht heute. Heute klären wir die Situation.
Wie brenzlig das war.
Das war nicht bloß brenzlig, das war sehr brenzlig. Ja.
Bei der Begrüßung schon erzählt Hans-Joachim Bobach, warum er damals ein mulmiges Gefühl beim Einsatz seiner Kampfgruppe hatte. Sein Kommandeur zeigte ihm mit dem Klopfen auf die Pistolentasche an, dass an dem Montagabend Waffen eingesetzt werden. Zumindest verstand Hans-Joachim Bobach es so.
Ich war in der Stadt und habe dort Dienst gemacht, an der Oper. Opern heißt Schwandeich.
Hans-Joachim Bobach ist Funker bei der Kampfgruppe des Baukombinats der Stadt. Das Baukombinat ist verantwortlich für die großen Wohnbaustellen in Leipzig. In den Kampfgruppen dienen in der DDR ganz normale Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie sind staatsnah und sollen mit Waffen die Betriebe schützen. Dazu trainieren sie regelmäßig und bekommen Uniformen und Ausrüstung.
Als ich anfing bei der Kampfgruppe als Funktruppführer, da haben wir ominöse Kämpfe ausgeübt gegen ominöse Feinde. Und plötzlich kam die Ausbildungsrichtung neu rein, Sperren von Plätzen, Räumen von Demonstrationen, Räumen von Plätzen. Wir kriegten da besondere Griffe, wie man, und da wurde ich ein bisschen stutzig. Da habe ich mir gedacht, bis jetzt haben wir ominöse Kriege geführt, ging. Aber jetzt fing das an, konkret zu werden, und da habe ich doch ein paar Gedanken mir gemacht, aber nicht so tiefgründig, dass man vielleicht ein paar Schüsse gezogen hätte damals.
Am 9. Oktober gegen Mittag müssen Bobach und seine Kampfgruppe ausrücken, ins Zentrum von Leipzig, wo sich in den Wochen davor immer montags mehr und mehr Menschen versammelten.
Wichtig ist, wir hatten keine Waffen. Wir wurden mit Gummiknüppel ausgerüstet, also Schlagstock, und kein Helm. Wir hatten nur Käppi auf. Das heißt, wir sind praktisch ohne Ausrüstung abmarschiert Richtung Schwanteich. Unsere Hundertschaft, wie andere Einheiten, wurden dort eingesetzt, im Rahmen der Ordnung und Sicherheit herstellen. Da waren also viele Einheiten, die dort eingesetzt waren.
Auch Rolf Sprink ist in der Stadt. Er arbeitet im Verlag und war schon an den Montagen zuvor bei den Friedensgebeten dabei. Auch am 9. Oktober will er nach der Arbeit wieder teilnehmen.
Meine Frau hat damals im Diakonissenkrankenhaus als Krankenschwester gearbeitet. Die rief mich also an im Verlag. Du, wir haben Nachricht bekommen, dass also Blutkonserven bereitgestellt werden müssen. Es ist mit Schussverletzungen im Thoraxbereich zu rechnen gewesen. Also es war äußerst kritisch, und ich erinnere mich an viele Gespräche, auch im Nachgang mit Freundinnen und Freunden. Eine hat erzählt, ich habe meiner Oma noch einmal alle 5 Eimer Kohlen voll gemacht und hoch in die 4. Etage geschleppt, wo sie gewohnt hat, weil nicht klar war, ob ich ihr in den nächsten Tagen überhaupt die Kohlen wieder hochschleppen kann. So war die Situation. Ich bin gegen 16 Uhr aus dem Touristverlag raus, habe versucht, wie immer, in der Nikolaikirche 17 Uhr noch einen Platz zu kriegen im Friedensgebet. Das war alles zu, das war alles überfüllt. Ich bin dann in die Thomaskirche, die auch sofort voll und überfüllt war. Vor den Eingängen der Thomaskirche standen Freunde aus dem Neuen Forum mit einer Schärpe, keine Gewalt. Dort habe ich also dann den Gottesdienst miterlebt. Das war dann gegen 18 Uhr zu Ende. Und dann bin ich durch die Stadt unterwegs gewesen, dort, wo Sie stationiert waren, Herr Bobach, nämlich zum Schwanenteich. Und zwar speziell an den Georgiring, der sich ja dort anschloss, Richtung Wintergartenstraße. Und dort sah ich die Kampfgruppen aufmarschiert. In einer Reihe standen die da. Und ich habe damals notiert, Gott sei Dank ohne MP. Ich sah aber, und das war sehr eindrücklich, einen Kommandeur offensichtlich mit seinem Totschläger in der Hand spielen. Und dann bin ich wieder zurück in die Stadt, also zitternd vor Angst, müssen wir ja sagen, bis dann die Demo 18.30 Uhr losging.
Jetzt hat Herr Spring gerade gesagt, er hatte Angst. Hatten Sie auch Angst?
Ja, zumindest, was ich alles beobachtet hatte im Vorfeld. Und in der Goethestraße lagen Einheiten auf LKW aufgesessen, mit Plane runter. Ich hatte mit Kunden eben mal gesprochen beim Rauchen. Und die waren voll mit Maschinenpistole. Und todsicher nicht mit Platzpatronen.
Hans-Joachim Bobach hat auch Angst davor, dass die vielen Demonstranten vorsätzlich von Staatstruppen in Panik versetzt werden. Und er den Massen ohne Waffe gegenübersteht, erzählt er.
Es brannte buchstäblich die Luft in der Stadt. Wer es nicht erlebt hat, kann es nicht nachvollziehen. Wir können nur versuchen, es zu schildern aus unseren Erinnerungen heraus. Es waren ja nicht nur die Kampfgruppen, die aufgezogen waren, wie Sie es eben geschildert haben, sondern das war ja auch die Volkspolizei. Und die saß in ihren Ellos unter anderem in der Universitätsstraße. Ich bin dort ja auf meiner Tour, dann Richtung Demo, bin ich ja dort vorbei an diesen Ellos. Die saßen also mit ihren Schilden, mit ihren Plastikschilden, saßen die dort ganz still. Ich vermute mal, die haben genauso eine Angst gehabt wie wir auch. Mit Hunden. Ich höre noch eine junge Frau hysterisch aufschreien, als die Hunde plötzlich anfingen zu bellen.
Was Bobach und seine Kameraden der Kampfgruppen zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, es gibt einen öffentlichen Aufruf, keine Gewalt einzusetzen. Den haben 3 bekannte Leipziger, Kurt Masur, Bernd Lutz Lange und Peter Zimmermann, mit 3 Vertretern der Staatspartei SED am Mittag ausgehandelt. Sie verfassen gemeinsam den Aufruf zur Besonnenheit. Dieser Aufruf wird vom Gewandhauskapellmeister Kurt Masur aufgenommen und über Lautsprecher ab 18 Uhr in der ganzen Stadt gesendet. Außerdem wird er bei den Friedensgebeten in den Kirchen vorgelesen. Am Schwanenteich, wo Bobach steht, da ist der Stadtfunkaufruf allerdings nicht zu hören.
Der Stadtfunk war immer am Karl-Marx-Platz oder Augustusplatz. Und wir hatten unten am Schwanenteich hatten wir keinen Stadtfunk. Und sodass wir jetzt erstmal keine Informationen hatten, wie das hier weitergeht. Ich war immer noch, dass die Lache so entartet, wie vielleicht geplant war. Und dann haben wir erst über Funk von der Polizei den Befehl gekriegt, zurückziehen. Das war aber knapp, da liefen schon die Ersten uns entgegen. Also es war sehr, sehr knapp.
Nach meiner Überzeugung hätte eine Winzigkeit, irgendein knackendes Geräusch, was sich vielleicht anhört wie ein Schuss oder sowas, hätte aus meiner Sicht ein Chaos und ein Blutbad ausgelöst.
Zurückziehen, ja, zurückziehen. Der Befehl kam in Hinterland, also sprich in Oberndeich, den Park dort, die Parkanlage zurückziehen. Und da habe ich wieder den Befehl gegeben, in Anführungsstrichen, Koppel ab, Hemd auf Knöpfen ein bisschen, um das locker zu gestalten, dass die Leute nicht denken, wir haben was vor.
Rolf Spring, der Demonstrant, weiß vom Aufruf zur Gewaltlosigkeit. Doch richtig glauben kann er es noch nicht. Er reiht sich in den Demozug ein, der von der Nikolaikirche in der Innenstadt in Richtung des heutigen Augustusplatzes unterwegs ist, und dann auf den großen Ring einschwenkt. Dabei entstehen die Fernsehbilder, die heute viele kennen. Tausende Menschen, die auf der breiten Straße laufen und unter anderem rufen, wir sind das Volk und keine Gewalt.
Ich erinnere mich noch genau daran, welche Angst wir dort hatten, dass die Polizei, Kampfgruppen waren nicht mehr zu sehen. Die hatten sich ja sozusagen verdünnisiert in die Parkanlagen da rein. Aber die Polizei, dass die aus irgendeinem Hinterhalt, indem sie aufmarschieren waren, dass die in den Demonstrationszug reinpreschen und schießen und sonst was machen. Also wir haben zitternd diese erste Runde absolviert, immer wieder die Aufrufe. Das waren Befreiungserlebnisse, der Aufruf von Masur, den er ja wie gesagt vorgetragen hatte, Applaus vor dem Gewandhaus und dann ganz anders die zweite Runde, die wir als, ich sag jetzt mal, als freie Menschen jedenfalls befreit von dieser irrsinnigen Angst dann absolviert haben. Und dann kam es ja zu diesem legendären Treff.
An dieser Stelle klappt Rolf Springs sein Tagebuch auf, das er die ganze Zeit schon in den Händen hält. Seine Erlebnisse in den Wochen der friedlichen Revolution hat er damals haargenau notiert.
Was für mich am ermutigendsten dieser gesamten Tage gehörte, waren die vielen Gespräche mit den Kampfgruppenangehörigen danach in der Goethestraße, sachlich und ruhig. Gute Leute, selbstbewusst und emanzipiert, Arbeiter untereinander. Einer sagt, morgen stehe ich wie du wieder an der Drehmaschine und heute hättet ihr womöglich auf uns eingeschlagen. Einer der Kommandeure bezeichneten den LVZ-Artikel vom Freitag, wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand, als Ausrutscher, der nicht hätte passieren dürfen. Ein anderer sagte, dieser Menge hätten wir uns sowieso nicht entgegenstellen können. Und an dem Abend, wo ich das aufgeschrieben habe, also am nächsten Abend, am 10., da kommt in der Aktuellen Kamera, das war die Nachrichtensendung im DDR-Fernsehen, in der Aktuellen Kamera sprach gerade der Kampfgruppenkommandeur von Polygraph, Rosch. Er sagte, dass die Gespräche gestern Abend zeigten, dass die Demonstranten und die Kampfgruppenangehörigen zum Teil dieselben Probleme hätten. Und das ist für mich der entscheidende Durchbruch an diesem Abend dort gewesen, an der Stelle. Da ist nämlich nicht deutlich geworden, dort die hehren Verteidiger der sozialistischen Errungenschaften und auf der anderen Seite die Raudis, sondern es ist deutlich geworden, wir gehören zusammen.
Ich habe die Leute nie als kontrrevolutionäre Raudis gesehen. Für mich waren Bürger der Stadt Leipzig, die eine andere Auffassung hatten, die auch dann richtig war. Aber ich habe das nie so, das habe ich wirklich nie gesehen. Die Entscheidung, was zu tun war, damals noch nicht so gereift. Aber es waren auf jeden Fall ganz normale Bürger, die eine klare Meinung hatten. Und die Gespräche waren sehr interessant.
Heute schauen beide versöhnlich auf die Abendstunden vom 9. Oktober. Wir spüren beim Gespräch, dass sie sich austauschen wollen und erzählen wollen, wie es auf der Seite war, auf der sie damals gestanden haben.
Das Schlimme ist, das war aber schon damals wirklich meine, dass das Ding keine Konterrevolutionäre sind. Das war völlig klar. Mir ist heute noch unklar, warum ich dann hingegangen bin. Gäbe ich Ihnen ganz recht, also wenn man heute im Nachhinein überlegt, man hätte dort schon einen Schritt tun sollen, der vernünftig wäre. Aber der Abend ist glücklicher wieder morgen. Du bist dahin gerannt, weil eben alle gekommen sind, weil der Befehl da war. Ich war noch Kaderleiter damals im Betrieb und wenn ich da nicht gegangen wäre, hätten sie die ganzen, der Rattenschwanz, den wollte ich umgehen, habe aber falschen Beschluss gefasst, bin hingerannt.
Was wir gemeinsam hatten, ist die Angst gewesen vor einer Eskalation, vor dem Blutbad. Was wir nicht gemeinsam hatten, waren politische Ansichten. Also Sie können sich sicher vorstellen, dass ich ja nicht aus Jux und Tollerei im neuen Forum mitgearbeitet habe, sondern ich habe diesem System oppositionell gegenübergestanden. Also ich weine dieser DDR nicht eine einzige Träne hinterher. Uns haben, was das betrifft, Welten getrennt, wobei Sie zusätzlich das Problem hatten, unter einer Art Befehlsnotstand zu stehen und ausführen zu müssen, wozu man Sie gezwungen hätte.
Rolf Sprink und Hans-Joachim Bobach sind heute keine Feinde mehr. Sprink war damals 39 Jahre alt und Bobach 37. Sie standen sich als Menschen im selben Staat gegenüber. Auch das hat die DDR mit ihrem Volk gemacht.
Die beiden zusammenzubringen war eine gute Entscheidung. Unsere Bedenken haben sich im Gespräch zerstreut. Dafür danken wir den beiden Leipzigern.
In der nächsten Folge geht es um ein Symbol der friedlichen Revolution, um einen Aufnäher. Wir haben diejenigen besucht, die ihn hergestellt haben.
Was das Symbol für den Hersteller und für alle, die es getragen haben, für Folgen hatte, das hören Sie in Folge 14 von Wir sind das Volk.
Und diesen Podcast können Sie gern abonnieren und liken. Wir freuen uns über Anregungen und Feedback per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.